Christian Tschurda bei Wirtschaft auf 1. Jetzt dringende Ersparnisse in Sachwerte umwandeln. Kendlergate. Viele zerstörte Leben nach jahrelangem sexuellem Missbrauch. Und die eigentliche Katastrophe ist der Umbau der Energieversorgung. EIKE-Klimaexperte Dr. Holger Tuss im auf 1 Gespräch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate stehen wir kurz vor einem Wirtschaftskollaps. Erst im Oktober letzten Jahres hatte die Bank of England diesen noch verhindert. Und nun wurde unser Finanzsystem binnen einer Woche zweimal praktisch in einer Nacht- und Nebelaktion gerettet. Doch abermals wurden mit der Abwicklung der Silicon Valley Bank, kurz SVB bzw. der Credit Suisse, nur Symptome, aber nicht die Ursachen der Probleme bekämpft. Denn an denen hat sich nach wie vor nichts geändert. Alles, was mit Hilfe sogenannter Rettungsmaßnahmen stets zu erreichen versucht wird, ist auf die Schnelle Geld aufzutreiben, um eine allgemeine Panik und somit einen Sturm auf die Banken zu verhindern. Die rasche Versorgung mit liquiden Mitteln soll Sicherheit suggerieren. Doch dieselben Gründe, die das zweitgrößte Bankhaus der Schweiz nun endgültig in die Knie gezwungen haben, könnten jederzeit auch ein anderes Institut platt machen. So hat die rigide Zinspolitik der Notenbanken innerhalb der letzten Monate dafür gesorgt, dass die verschiedenen Anleihen in den Depots der Geschäftsbanken zuletzt massiv an Wert verloren haben. Diese Schrottanleihen, oftmals Immobilienkredite, will jetzt niemand mehr haben und sind zur Kreditbesicherung unbrauchbar geworden. Sie schlummern nun als Zeitbomben in den Bilanzen zahlreicher Banken. SVB und Credit Suisse sind lediglich die ersten, bei denen diese explodiert sind. Hinzu kamen bei beiden schwere Managementfehler, linkslastige Geschäftspolitik, mangelnde Fachkenntnisse sowie ein dubioses Geschäftsgebaren. So waren bei der SVB anstelle ausgebildeter Finanzfachleute vor allem abgehalfterte Politbeamte aus der Obama-Ära beschäftigt, die mehr damit beschäftigt waren, LGBTQ-Projekte zu fördern. Eine ähnliche Einstellung vermittelte auch der Senior Director der Credit Suisse, der in seiner Zweitidentität als Transvestit Pips sogar als eine der Top 100 Businessfrauen ausgezeichnet wurde. Aber auch die Kundenlisten werfen Fragen auf. Während ein Großteil der SVB-Kunden Förderer der US-Demokraten waren, nahm es das Schweizer Institut mit der Herkunft seiner Klientel anscheinend seit jeher nicht sehr genau. Hier tauchen neben fragenwürdigen Finanzjongleuren und Oligarchen aus aller Herren Länder sogar Kriegsverbrecher auf. Nun müssen die Regierungen und letztlich die Steuerzahler für die Fehlleistungen unverantwortlicher Finanzakteure haften. Das Vertrauen ist jedenfalls dahin. Und die nächste Bankenkrise steht bereits vor der Tür. Fraglich ist laut Börsenexperten Dirk Müller nur, wo bzw. in welchem Segment sie ausgelöst werden wird. Und über das Thema drohender Bankencrash habe ich mich aus aktuellem Anlass natürlich auch mit dem Finanz- und Anlageexperten Christian Tschurda im Rahmen unserer neuen Ausgabe von Wirtschaft auf 1 unterhalten. Sehen Sie dazu folgenden Ausschnitt. Wir haben jetzt gehört, dass am Freitag die SVB Bank, die Silicon Valley Bank, die größte Bank seit Lehman Brothers 2008, in Konkurs gegangen ist, also untergegangen ist. Seither nimmt die Nervosität im Finanzsektor sehr große Dimensionen an. Die Krisensitzungen haben sich also abgelöst in einer Tour. Man hört schon, dass viele andere Institute, also 12 mindestens in Domino-Formation aufgestellt sind und wahrscheinlich mitgerissen werden, darunter auch eine große. Steht uns eine neue Finanzkrise davor oder sind wir schon mittendrin?
Wenn ich mein Eingangsstatement noch einmal erwähnen darf, also das sagt, dass unser Finanzsystem sich eher den Anschein hat, am Ende eines Zyklus zu sein, bestätigt das letzten Endes. Und dass möglicherweise auch da im Hintergrund irgendetwas geplant ist, würde auch dafür sprechen. Und wenn wir uns erinnern an die letzte 2007, 8, 9, wieder die große Finanzkrise war, das geht dann immer sehr schnell. Und wenn ich unterstelle, dass was Neues geplant ist, dann muss man vorher das Alte irgendwie sterben lassen. Möglicherweise passiert das gerade. Es ist für mich derzeit von der Faktenlage noch zu wenig einschätzbar, aber eines muss uns bewusst sein, wenn im Finanzsystem was passiert, dann passiert es meistens am Freitagnachmittag.
Ja, aber meistens im Herbst. Früher ist es auch ungewöhnlich.
Früher, genau, also nur die Schwierigkeit, die ich habe, aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, kann man tun, aber meistens kommt es anders, als man denkt. Nicht? Ich wünsche es uns nicht, dass da was Gröberes im Busch ist. Die Botschaft kann einfach lauten, Herr Riegel, und das ist das Entscheidende, dass die Menschen jetzt was tun sollen. Viele glauben ja jetzt, weil es von den Maßnahmen wieder ein bisschen angenehmer wird oder irgendwas, das Ganze betrifft uns nicht. Nee, jetzt ist die letzte Zeit oder die sinnvollste Zeit, etwas zu tun, und das bringt es eure Ersparnisse in Sicherheit. Wir haben genügend Videos auf unserem Kanal, was man tun kann. Wir stehen aber auch für Beratung zur Verfügung. Und wenn Sie auch keine Beratung in Anspruch nehmen, die Menschen, wichtig ist, tut's was. Schichtet die gefährdeten Vermögenanlagen um in sichere. Und das sind zweifelsfrei die Edelmetalle, Gold und Silber, wenn man das richtig macht, von mir aus Edelsteine oder physische Sachwerte, das ist das Thema. Das zu tun, das ist die große Botschaft.
Es ist wie beim Blackout, Sie haben das vorher so schön ausgedrückt, das Glück bevorzugt die Vorbereiteten. Und das ganze Interview mit Christian Tschurda zum Thema finanzieller Krisenschutz sehen Sie wie gewohnt nur hier bei uns bei auf1.tv. Und wir kommen nach Österreich. Die Verkündung des erfolgreichen Abschlusses des Koalitionspaktes zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich sorgte für Aufregung nicht nur bei den Systemmedien, sondern auch innerhalb der Volkspartei. So geißelte der Eurokrat Ottmar Karas, erster Vizepräsident des EU-Parlaments, den schwarz-blauen Pakt mit den Worten, Zitat, Landbauer und Waldhäusl übertrumpfen einander mit Gedankengut, das mit dem Menschenbild der ÖVP unvereinbar ist. Zitat Ende. Und die ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin Andrea Gdolski trat wegen des Paktes sogar aus der Partei aus. Naturgemäß ablehnend war der Kommentar der SPÖ zum ausverhandelten Koalitionspakt. Deren Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch meinte, Türkis-Blau in Niederösterreich sei ein gewaltiger Rückschritt für Niederösterreich und eine gefährliche Drohung für ganz Österreich. Ein anderer Deutsch, nämlich der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, fuhr wesentlich härtere Geschütze auf. Zitat: Die FPÖ Niederösterreich ist aufgrund ihrer Mandatare, die mehr oder weniger fast alle Kellernazis sind, eine ganz spezielle. Zitat Ende. In den Systemmedien wurde der schwarz-blaue Pakt durchwegs negativ und zuweilen hasserfüllt kommentiert. So geiferte der Standardschreiber Hans Rauscher, der in den letzten 3 Jahren keine Gelegenheit ausließ, um gegen die Corona-Maßnahmen Kritiker zu hetzen, die erzielte Einigung sei, Zitat, ein Sieg von Obskurantismus, Wissenschaftsfeindlichkeit, Medizinfeindlichkeit und eine Niederlage für den gesunden Menschenverstand. Zitat Ende. Die Corona-Maßnahmen seien für den unbelehrbaren Zeugen Coronas natürlich im Grundsatz richtig gewesen. Und die FPÖ habe sich zu einer Corona-Mega-Schwurbler-Partei entwickelt. Der ÖVP warf vor, sie habe davor erbärmlich kapituliert. Und die Globalisten-NGO SOS Mitmensch plant laut Profil wegen des ÖVP-FPÖ-Paktes eine Protestaktion vor dem Landhaus. ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler stellt das Bündnis bereits in Frage. Die Politikerin, die den illegalen Covid-Impfzwang namens der Regierung im November 2021 proklamierte, will das Kernstück der Vereinbarung, nämlich die Rückzahlung der Corona-Hilfen, mit juristischen Winkelzügen verhindern. Denn das sei Amtsmissbrauch. Ein Kippen dieser Regelung wäre für die FPÖ wohl der Wegfall der Geschäftsgrundlage und damit das Ende der Koalition, bevor diese überhaupt angefangen hätte.
Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können.
Und wir kommen nach Deutschland, wechseln aber das Thema. Dort wird immer der 18. März als der Tag des politischen Gefangenen begangen. In diesem Jahr wurde das Datum in den Systemmedien jedoch kaum erwähnt. Möglicherweise fürchteten deren Apparatschiks eine Debatte um die politische Justiz im eigenen Land. Denn in den Gefängnissen der Bundesrepublik sitzen immer öfter Bürger, die sich den diktatorischen Corona-Befehlen der vergangenen Jahre verweigert haben. Auf dem Breitscheidplatz in Berlin wurde am Samstag an sie erinnert. Unser Kollege Martin Müller-Mertens war mit dabei.
Es sind nur wenige Gesichter, doch sie stehen stellvertretend für viele Opfer der Systemjustiz. Darunter Julian Assange in Großbritannien, dem nach wie vor die Auslieferung in die USA droht. Aber auch der Gründer von Querdenken Stuttgart, sagt die Initiatorin des Protestes, Sandrine Knote.
Michael Ballweg sitzt seit knapp 9 Monaten in Untersuchungshaft in Stuttgart bei Mannheim. Und er wurde inhaftiert wegen Spendenveruntreuung. Und dieser Grund wurde schon aus dem Weg geräumt. Nichtsdestotrotz ist er immer noch in Untersuchungshaft und jetzt ohne Anklagegrund.
Der Fall Ballweg hat in ganz Deutschland für Entsetzen gesorgt. Erst im Januar hatte das Oberlandesgericht seine Untersuchungshaft verlängert, angeblich wegen Fluchtgefahr. Eine Verfassungsbeschwerde Ballwegs wurde Anfang März nicht zur Entscheidung angenommen. Doch der 48-Jährige ist nur der prominenteste politische Häftling. Daran erinnerte die Bürgerrechtlerin Angelika Barbe, die am Ende der DDR ihrer eigenen Verhaftung nur durch Zufall entging.
Mir geht es heute auch darum zu zeigen, dass nicht nur Michael Ballweg, sondern dass es auch andere trifft, deren Namen wir nicht kennen, deren Schicksal wir nicht kennen, die sich gewehrt haben, die sich geweigert haben. Also denkt nicht daran, wir sind auf dem Weg zur Diktatur. Wir sind es bereits. Also ich kann jetzt keinen Unterschied zur DDR mehr erkennen.
Barbe schilderte den Fall von Sabine Wohlgemuth. Die Berlinerin sitzt seit 3. Februar im Frauenknast Berlin-Lichtenberg, einem früheren Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit. Nachdem sie im Oktober 2020 auf offener Straße keine Maske trug, behauptete die Staatsanwaltschaft einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Sabine Wohlgemuth lehnte die Strafzahlung ab und verbüßte eine Ersatzhaft. Nach Angaben Barbes wird sie von der Gefängnisverwaltung unter anderem mit Einzelhaft drangsaliert. Auf dem Breitscheidplatz sprach auch Götz Meidinger. Er erinnert an viele betroffene Mediziner.
Mittlerweile werden auch immer mehr Ärzte inhaftiert wegen vermeintlich falscher Atteste und falscher Diagnosen. Also ich selber habe am Montag wieder Gerichtstermin und einige andere hier auch, die ständig noch aufgrund von Demonstrationen während der Corona-Maßnahmenzeit angeklagt sind.
Auch vor der Corona-Diktatur gab es in Deutschland immer wieder politische Gefangene. Neu waren jedoch die willkürlichen Übergriffe der Polizei, aus denen regelmäßig angeblicher Widerstand konstruiert wurde.
Mir ist es selber auf dem Alexanderplatz so gegangen. Ich bin einfach von Polizisten ergriffen worden, von hinten losgeschleppt worden. Es waren viele auf dem Platz, aber auf mich hatten sie ergriffen. Und wenn ich zufällig ein Reporter da gewesen wäre, der das Ganze gefilmt hat, hätten sie mir das Gleiche vorgeworfen und dann wäre ich auch noch vorbestraft gewesen.
Wie viele politische Gefangene es gegenwärtig in Deutschland gibt, sei nicht zu ermitteln, so die Initiatoren des Protestes. Doch auch jene, deren Namen unbekannt bleiben, seien nicht vergessen.
Und folgende Meldungen haben wir noch kurz für Sie zusammengefasst. Nigeria darf Bargeld nicht mehr künstlich verknappen. Einen überraschenden Rückschlag für ihr geplantes Zentralbankgeld haben die Globalisten zuletzt in Nigeria hinnehmen müssen. Ihr Plan, den sogenannten I-Naira gegen den Widerstand der Bevölkerung einzuführen, ist vorerst gescheitert. So hatte die Regierung den Menschen zuletzt den Zugriff auf ihre Bankguthaben radikal erschwert und zudem neue Banknoten eingeführt, um so das Bargeld zu verknappen. Aufgrund des dadurch ausgelösten Chaos hat der oberste Gerichtshof des Landes nun angeordnet, dass die alten Banknoten ihre Gültigkeit bis Jahresende behalten müssen. Vom Tisch ist die geplante Einführung des Digitalgeldes dadurch natürlich nicht. Es zeigt sich aber, dass sich deren Umsetzung weit schwieriger gestaltet als geplant. Neuerliche Migrantenvergewaltigung in Wien. Unter Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig gehören Vergewaltigungen einheimischer Frauen durch illegale Einwanderer mittlerweile zum Alltag. Das letzte Opfer, eine 26-Jährige. Sie wurde im 20. Wiener Gemeindebezirk in der Nacht auf Sonntag von einem 24-jährigen Tunesier in einen Fußballkäfig gezerrt und vergewaltigt. Dank eines mutigen Passanten konnte der Täter gefasst werden. Man fragt sich, wann das Stadtoberhaupt endlich gedenkt, etwas zum Schutz der Frauen in der Hauptstadt zu unternehmen. Während man das Los der Frauen in der Welt beklagt, ist man offenbar für die elementaren Sicherheitsbedürfnisse einheimischer Frauen blind und taub. Zumindest, wenn diese Opfer migrantischer Sexattacken werden. Netflix muss LGBTQ-Kinderserie absetzen. Netflix lernt offensichtlich nicht aus seinen Fehlern. Abermals musste man eine Sendung absetzen, die in extrem plumper Form die irrsinnige LGBTQ-Agenda unter Kindern verbreiten sollte. Hauptdarsteller, ein nicht-binärer Bison, also ein Tier, das nicht weiß, ob es Männchen oder Weibchen ist. Das in freier Wildbahn wohl nicht lange überleben würde, da es sich nicht wie bei den Menschen darauf verlassen könnte, vom Staat durchgefüttert zu werden. Im Falle von Netflix haben jetzt die Zuschauer das letzte Wort über den Trans-Bison gesprochen. Grüne vergleicht Klimakritik mit Rassismus und Antisemitismus. Auch in der Schweiz gibt es radikale Klimafanatiker. Eine davon ist die Nationalrätin der Grünen, Valentine Python. Sie will nun juristisch gegen angebliche Klimaleugner vorgehen, die sie allen Ernstes mit Antisemiten und Rassisten vergleicht. Dieses an sich absurde Ansinnen, das im ersten Moment eher an Monty Python erinnert, hat jedoch System. So versuchen die politisch korrekten Meinungsmacher und Dompteure, jegliche Kritik an ihren Machenschaften mit Totschlagwörtern zu diskreditieren und zu kriminalisieren. Systemmedien versuchen seit einiger Zeit etwa, jegliche Kritik an den Globalisten durch das Brandmarken als antisemitisch zu verunmöglichen, auch wenn diese in keinerlei Zusammenhang mit Israel oder dem Judentum steht. Grüne Stadträtin will Gratis-Tampons für Jungen. Verwirrte Grüninnen gibt es natürlich auch in Deutschland zuhauf. Ein Musterbeispiel hierfür, Stadträtin Jitka Sklenarova. Nachdem sie es geschafft hat, die Männertoiletten des Rathauses mit Gratis-Tampons auszustatten, arbeitet sie bereits an der nächsten Groteske auf Steuerzahlerkosten. So fordert sie nun tatsächlich, auch die jungen Toiletten aller rund 100 Schulen im Raum Stuttgart mit Tamponspendern auszustatten. Die im Rathaus mussten übrigens schon dreimal neu aufgefüllt werden, was die Frage aufwirft, wer in den Herrentoiletten des Stuttgarter Rathauses eigentlich so ein- und ausgeht. Und auch dieses Wochenende konnten wir unser Publikum wieder mit einem Top-Programm erfreuen. Neben der bereits vorher erwähnten neuen Ausgabe von Wirtschaft auf 1 haben wir auch ein Auf 1 Spezial zum bedrückenden Thema Kindesmissbrauch und dessen politischen Hintergründen ausgestrahlt. Die Schilderungen der Opfer, die als kleine Kinder im Rahmen der sogenannten Kentler-Experimente schwersten sexuellen Missbrauch ertragen mussten, sind schockierend und verstörend. Bis heute leiden Opfer psychisch und auch körperlich an den Folgen der Vergewaltigung durch ihre pädophilen Peiniger, denen sie bewusst überlassen wurden. Vom Ende der 1960er Jahre bis in die frühen 2000er Jahre wurden diese abartigen Kindersex-Experimente durchgeführt. Sehen Sie dazu folgenden Ausschnitt.
2017 gingen zwei der Opfer, die sich Marco und Sven genannt haben, an die Öffentlichkeit und haben viele Details dessen, was sie erlebt haben, an die Öffentlichkeit gebracht.
Es war ein Abend im Herbst 1989. H. kam ins Zimmer. Er sagte, er möchte kuscheln. 10 Jahre lang habe H. ihn missbraucht, sagte er. Die ersten Jahre habe er ihn etwa einmal pro Woche zu sich in sein Schlafzimmer gerufen oder ihm aufgelauert, wenn er nachts zur Toilette ging. Oft habe er danach am Hintern geblutet, sagte Marco. Die Narben hat er heute noch. Marco geht davon aus, dass er auch im Schlaf missbraucht wurde. H. habe ihm Tabletten gegeben, die ihn müde machten.
Sexuell und psychisch Missbrauch. Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und wir sind auch auf jede Art und Weise wirklich vergewaltigt worden.
Also seitdem ist bekannt, dass die Kinder deutlich jünger waren, als immer behauptet worden war. Und dass dieses ganze Experiment bis Anfang der 2000er Jahre gegangen ist. Also schockierend. Außerdem haben Sie erzählt, dass oftmals die Opfer, wenn sie um Hilfe gebeten haben, zum Beispiel bei den Jugendämtern, dass sich dort also keinerlei Hilfe gefunden hat und sie völlig allein gelassen wurden mit diesen Pflegevätern.
Marco würde gern arbeiten gehen, aber er ist erwerbsunfähig. Das hat ihm eine Psychologin attestiert. Wenn ältere Männer eine Scheitelfrisur haben, wie Hasi damals getragen hat, bekommt Marco Panikattacken, berichtet er. Er sagt, was hätte nur aus mir werden können, wenn die vom Jugendamt mich nicht zu diesem Typen gesteckt hätten? Ich wäre nicht der Allerhellste, aber vielleicht wäre ich ein ordentlicher Ernährer. Sven hat Schmerzen, schon seit Jahren. Und seit Marco ihn gefragt hat, ob er mit ihm zusammen zum Anwalt gehen würde, sind sie schlimmer geworden. Aber die Ärzte finden nichts Körperliches. Er kifft viel, das hilft ihm zu schlafen. Ich will nicht mehr träumen, sagt Sven. Auch zu ihm sei H. häufig nachts gekommen. Marco hat lange still zugehört. Dann sagt er, du hast ja auch was von Selbstmord geredet, dass du daran denkst. Schlafen. Ich würde wirklich gerne schlafen, antwortet Sven.
Um den ganzen Film Candler Gate, Kindesmissbrauch in staatlicher Verantwortung, sehen Sie weiterhin wie gewohnt in voller Länge hier bei uns bei Auf 1. Und wir bleiben noch in Deutschland, wechseln aber das Thema. Erst allmählich dämmert den Deutschen, was ihnen die nächste Stufe der schleichenden Brüsseler Klimadiktatur bescheren wird. Von dem EU-Parlamentsentscheid zur Klimasanierung von Wohngebäuden werden in Deutschland alleine fast 29 Millionen Menschen betroffen sein. Der Irrsinn, dass alle Häuser bis zum Jahr 2030 die Energieeffizienzklasse E erfüllen müssen und bis 2033 dann die Klasse D, geht mit einer beispiellosen Verschuldung und Vermögensvernichtung einher. Denn um diesen neuesten Auswuchs des Klimawandels umzusetzen, rollt auf Hausbesitzer und Mieter eine gigantische Kostenlawine zu. Erste seriöse Berechnungen des Eigentümerverbandes Haus und Grund zeigen geradezu albtraumhafte Folgen für die betroffenen Eigentümer. So muss etwa für ein Einfamilienhaus mit 160 Quadratmetern Wohnfläche eine Wärmepumpe für 40.000 Euro eingebaut werden. Bei einem Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen und einer Gesamtwohnfläche von 640 Quadratmetern veranschlagt der Verband etwa Sanierungskosten von über 229.000 Euro. Pro Wohnung wären dies knapp 28.700 Euro. Kai Warnecke, der Präsident von Haus und Grund, hatte bereits im Februar kritisiert, mit den EU-Plänen werde der planwirtschaftliche, teure und ineffiziente Weg Richtung Klimaneutralität zementiert. Warnecke sprach auch von einer, Zitat, Politik aus dem Wolkenkuckucksheim, die weder bezahlbar noch umsetzbar sei. Die EU-Pläne sind derartig aberwitzig, dass sogar SPD-Wohn- und Bauministerin Clara Geiwitz inzwischen Widerstand ankündigte. Ihrer Ansicht nach sei der Brüsseler Sanierungszwang nicht mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. Es handle sich um harte und unverhältnismäßige Eingriffe in die Eigentumsrechte der Hausbesitzer. Man könne nicht einfach verlangen, dass jemand 100.000 Euro, die er gar nicht habe, in ein Haus investieren müsse, das vielleicht nur 80.000 Euro wert sei. Viele Hausbesitzer fürchten nun um ihre Altersvorsorge, ihre Ersparnisse und die Verwirklichung ihrer sonstigen Lebenspläne. Selbst die Kosten für den Einbau von Wärmepumpen sind für normale Menschen gar nicht mehr zu bewältigen. Zudem müssen viele noch die Kredite für den Bau ihres Hauses zurückzahlen. Millionen Menschen droht somit der völlige finanzielle Ruin und der Verlust ihres Heims. Und das alles nur, um die pathologischen Hirngespinste überbezahlter Bürokraten und grüner Lobbyisten umzusetzen, die jeden Kontakt zur Realität verloren haben und den Bürgern, die sie mit ihren Steuern bezahlen, die Wahnvorstellung von der Klimaneutralität aufzwingen. Und wir bleiben noch beim Thema. Glaubt man Vertretern der globalistischen Parteien und Systemmedien, dann ist der Klimawandel das allerwichtigste Thema in der Politik weltweit. Dabei geht man nicht von einem Phänomen aus, das unabänderlich ist, sondern behauptet, besagt, der Klimawandel sei menschengemacht. Und deshalb müsse die Politik gegensteuern, indem sie den CO2-Ausstoß radikal verringere und von fossilen Energieträgern Abschied nehme. All dies gründet man auf Analysen und Prognosen vermeintlicher Klimaexperten, die fatal an die systemkonformen Corona-Fachleute erinnern. Doch es gibt auch unabhängige Klimaexperten wie Dr. Holger Tuss vom Europäischen Institut für Klima und Energie, kurz EIKE. Mein Kollege Thomas Eglinski hat mit ihm gesprochen.
Dr. Holger Tuss ist Gründer und Vorstand des Europäischen Instituts für Klima und Energie, kurz EIKE. Seit 2007 befasst sich das Institut mit der aktuellen Energie- und Klimapolitik und organisiert auch eine jährliche Konferenz. Ich bin jetzt mit Herrn Dr. Tuss in Jena verbunden und falle gleich mit der ersten Frage ins Haus. In letzter Zeit, Herr Dr. Tuss, wurde von weltweiten extremen Wetterereignissen berichtet. Haben diese wirklich zugenommen und was hat das tatsächlich mit dem Klima zu tun?
Man muss dazu natürlich sagen, dass diese Zahlen und diese Thesen alle von der Versicherungswirtschaft kommen. Und wenn sie von Klimainstituten kommen, kommen sie dann über diesen Umweg von der Versicherungswirtschaft. Und die Zunahme bezieht sich hauptsächlich auf die Zunahme der Versicherungsschäden. Und ansonsten fehlt die Vergleichbarkeit, weil sie ja jetzt auf lange Sicht gar keine Extremwetter irgendwie gemessen haben. Also wenn Sie jetzt das Jahr 2022 mit dem Jahr 1822 vergleichen wollen, um es mal ein bisschen anschaulicher zu machen, haben Sie ja überhaupt gar keine Vergleichsdaten. Und eine dritte Sache, die vielleicht auch interessant ist für Ihre Zuschauer, das ist, dass sich die Zahlen überwiegend auf amerikanische Versicherungszahlen und amerikanische Wirbelstürme beziehen, was dann natürlich immer weggelassen wird bei der ganzen Thematik.
Was war denn Ihrer Meinung nach das Ziel der Schaffung des sogenannten Weltklimarats, IPCC, entsprechend dessen Simulationsmodelle, realen Beobachtungsdaten und inwieweit sind die Prognosen des Weltklimarats bislang eingetroffen?
Ja, zum einen muss man sagen, dass diese Gründung des Weltklimarates IPCC im Jahre 1988 zum Ziel hatte, den menschengemachten Klimawandel nachzuweisen. Und man hat von Anfang an eben nicht auf diesen natürlichen Klimawandel geschaut, sondern der Auftrag in diesen Gründungsdokumenten war eindeutig der menschengemachte Klimawandel. Und mit der Zeit gab es dann eine Umdeutung dieses Begriffes und heute ist eigentlich unter Klimawandel nur noch dieser menschengemachte Klimawandel zu verstehen. Und das Zweite ist, ja, seitdem werden eben diese Klimaberichte geschaffen und vieles von dem, was da steht, ist auch richtig und wichtig. Aber wenn es dann zu den Szenarien kommt, muss man sagen, dass das meiste davon nicht eingetroffen ist.
Und das ganze Interview von Thomas Eglinski mit Holger Tuss sehen Sie wie üblich in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Und die gute Nachricht kommt wie immer zum Schluss, die heute einmal ganz anders beginnt als sonst üblich. Am letzten Freitag hatten wir ausführlich und aktuell über die Ereignisse in Niederösterreich berichtet, die auf1-Chefredakteur Stefan Magnet hier bei mir im Studio in den größeren Zusammenhang eingeordnet hat. Wie bei Beginn der Corona-Inszenierung und ihrem weiteren Verlauf scheint Österreich wieder einmal die kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält, zu sein. Diesmal offenbar auch beim Ausstiegsszenario aus dem Corona-Schwindel. Egal, wie sich die Dinge nun weiterentwickeln werden, eines kann mit Sicherheit jetzt schon gesagt werden. Ohne unseren gemeinsamen und entschlossenen Widerstand hätten wir die Mächtigen nie in die Verlegenheit bringen können, nachzugeben. Was auch beim Impfzwang nicht anders war. Damit das nicht ein Lippenbekenntnis bleibt, gilt es aber gerade jetzt nachzusetzen und die Corona-Täter nicht aus der Verantwortung zu entlassen. So wie es den Widerstand auf der Straße braucht, braucht es auch die alternativen Medien, um Änderungen zu erreichen. Auf eins ist noch nicht einmal 2 Jahre nach seiner Gründung die unbestrittene Nummer 1 im Alternativmedienbereich. Und wir sind auch die Einzigen, die glaubhaft den Anspruch erheben können, im ganzen deutschen Sprachraum wahrgenommen zu werden. Zählt man nicht nur unsere beiden Telegram-Kanäle zusammen, sondern auch unsere kleineren Instagram- und Facebook-Auftritte dazu, dann erreichen wir eine Größenordnung von fast 300.000 Abonnenten. Doch nicht nur in den sozialen Medien sind wir präsent, sondern auch mit unseren Veranstaltungen. So wird es jetzt im Frühjahr wieder zwei große spannende Vortragsabende geben. Die Auf1 Medienrevolution geht weiter. Mit unserem täglichen Programm, dem Flaggschiff, den Nachrichten Auf1 und mit mittlerweile sage und schreibe bereits 10 vollwertigen Sendeformaten. All das war und ist nur mit Ihrer Hilfe möglich und all das ist jetzt wichtiger als jemals zuvor. Denn jetzt kommt es darauf an. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin im Rahmen Ihrer Möglichkeit. So gut es geht, jede Spende zählt und trägt dazu bei, dass wir Tag für Tag weitermachen können und Sie weiterhin unsere Programme sehen können. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Gemeinsam können wir alles erreichen. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.